Es gibt Marktmechanismen und Marktgesetze, aber auf welcher physikalischen Grundlage basieren diese Mechanismen? Wer hat die Gesetze eigentlich gemacht? Es muss ein Gott sein, ich glaube schon. Denn die Gesetze des Marktes sind unumstößlich und es ist ja auch ein Er, der Markt, dieses lebendige Wesen, Er. Und um ihn geht es in der aktuellen Oxy-Ausgabe, Wirtschaft anders denken. Und deine Frau, die den Leit- oder Frontartikel geschrieben hat, ist Katrin Gerloff und mit ihr spreche ich jetzt. Hallo Katrin Gerloff.
Hallo, guten Tag.
Der Markt ist irgendwie eine lebendige Wesenheit, schreibst du. Und wenn da noch die unsichtbare Hand dazu kommt, dann wird's ja fast mystisch und religiös, oder?
Ja, die Überhöhung hat eine lange Geschichte, oder die Verselbstständigung, sagen wir mal, des Marktes in eine Wesenheit. Deshalb habe ich tatsächlich auch gewagt, in dem Artikel auf der Seite 1, das immer in Versalien zu schreiben, er und ihn. Und das ist aber wirklich eine lange Geschichte, die quasi eigentlich auch eine Geschichte von Ideologien und ideologischem Kampf gewesen ist, weil letztendlich musste man oder wollte man etwas überhöhen, um das andere, was man nun gar nicht wollte, sozialistische Ideen, andere Ideen von Wirtschaften quasi vom Markt zu fegen. Ne?
Aber der Markt, der ist ja irgendwie Gesetzmäßigkeiten unterworfen, scheinbar, und regelt sich auch selbst. Selbstregulierende Märkte, ist das Bullshit oder regulieren sich die Märkte tatsächlich selbst?
Also ich glaube, um nicht das Kind dann auf einer anderen Seite oder einer anderen Art mit dem Bade auszuschütten, es wäre falsch zu sagen, es gibt keine Gesetzmäßigkeiten und keine Regeln. Es ist aber genauso falsch, den Markt als etwas zu behandeln, als sei das quasi eine völlig autonome Maschine, die völlig unabhängig von menschlichem Handeln Dinge regelt und reguliert und dass nur der Eingriff darin dann zu Verwerfungen führt, wie Finanzkrisen oder andere große Krisen. Es ist ja eher im Gegenteil so, auch der Markt oder das Marktgeschehen oder das Markthandeln sind ja letztendlich immer Menschen. Die fehlerhafteste Maschine, die wir kennen, aber auch die tollste. Und diese Überhöhung, also aus dem Markt eine Wesenheit zu machen, die hat ja tatsächlich eher Gründe, die im ideologischen Bereich zu suchen sind und die uns aber auch immer signalisieren sollen, Leute, ihr werdet es nicht verstehen, mischt euch besser nicht ein, lasst das laufen und bemüht euch so gut wie möglich danach zu handeln und die Gesetze dieser Maschine oder die Regeln dieser Maschine nicht zu verletzen.
Also geht es darum, auch so ein Expertentum immer wieder aufzubauen und sagen, eine Ökonomie, das ist was für Expertinnen und Experten, Wirtschaftswissenschaften oder Wirtschaft, das versteht ihr nicht. Kann das sein, dass es so eine Entmündigung auch ist?
Ist es auf jeden Fall und ist auch, denke ich, in weiten Teilen gewollt. Und ehrlich gesagt muss man ja auch konstatieren, wir wissen, dass ökonomische Bildung nicht unbedingt zum Bildungskanon, zum Beispiel in der Schule, gehört. Es sei denn, man studiert das dann später explizit. Also es ist ja auch immer als Expertenwissen ausgewiesen und zählt, was ich sehr bedauerlich finde, überhaupt nicht zum Grundkanon dessen, was man so als Allgemeinbildung von der Schule an eigentlich lernen sollte oder womit man sich beschäftigen sollte. Das hat natürlich zur Folge, dass man am Ende vor den Experten und Expertinnen viel mehr Experten als Expertinnen sitzt. Das sind wie das Kaninchen vor der Schlange und hofft, dass die schon das Richtige sagen und genau wissen, was sie uns da vorschlagen.
Ist es auch eine selbstverschuldete oder selbstgewählte Unmündigkeit, weil das ist ja auch bequem zu sagen, oh, das ist mir viel zu kompliziert. Diese ganze Markt- und Ökonomiegeschichte, das will ich eigentlich gar nicht verstehen, weil es ist ja nun mal sehr komplex.
Wir haben es ja nur so weit geschafft bis hierhin, weil wir letztendlich tatsächlich auch bequeme Wesen sind, also im Sinne von, dass wir schon sehr wohl unterscheiden können zwischen dem, was wir notwendigerweise brauchen, wissen müssen und tun müssen und zwischen dem, was wir vielleicht abwählen können. Es ist schade, dass wir da ökonomische Bildung sehr gern abwählen, in der Hoffnung darauf, dass andere das schon für uns wissen werden. Und ich glaube, wir leben ja auch jetzt gerade in einer Zeit, wo wir wieder quasi uns darauf verlassen oder verlassen müssen ja auch, dass uns Expertinnen und Experten eigentlich jeden Tag und in noch kürzeren Takten sagen, was jetzt gut und richtig ist. Das ist mühevoll, sich dann da, also sich selber zu sagen, ach, ich will mich eigentlich lieber doch mal selber ein bisschen ausführlicher damit beschäftigen, damit ich zumindest eine Ahnung davon habe oder zumindest auch vielleicht selber Entscheidungen treffen kann.
gerade in dieser Krise wird es ja deutlich, dass Herrschaftswissen oder das Wissen der Experten ja nicht unumstößlich ist. Eigentlich eine Zeit für kritisches Denken, eine Zeit, sich mit Themen zu beschäftigen und vielleicht auch mit Wirtschaft und Dinge in Frage zu stellen?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf der anderen Seite sind natürlich Zeiten, in denen eine große Verunsicherung gepaart auch teilweise mit Angst oder Furcht herrscht, jetzt nicht gerade unbedingt die besten Zeiten zu sagen, jetzt nehme ich mir die Ruhe, die Geduld und die Zeit dafür, mich damit ausführlicher zu beschäftigen. Der Alltag zwingt die meisten da doch dazu, sich um ganz andere Dinge zu kümmern. Also schöner wäre natürlich, wie gesagt, eine Vorabbildung, also eine, die in guten Zeiten sozusagen darauf setzt, zu sagen, wir ertüchtigen uns, ich mich selber, wir uns, wir euch mit einem guten Bildungssystem dazu, in solchen Krisensituationen auch tatsächlich eine geistige Autarkie zu haben und euch nicht alles nur erzählen lassen müssen, sondern auch selber eine Erzählung zu haben.
Eine der Erzählungen ist ja, dass der Neoliberalismus jetzt abgefrühstückt hat, dass die Krise gezeigt hat, dass geht so nicht weiter, das freie Treiben des Marktes und dass wir jetzt darüber reden. Da habe ich das Gefühl, das ist jetzt mal so ein kurzes Aufflammen, wo der Kapitalismus und diese Marktmechanismen in Frage gestellt werden und dann kehren wir zur alten Tagesordnung zurück?
Die Befürchtung ist überhaupt nicht unberechtigt. Wir haben 2008 eine Krise gehabt, in der die ganz eifrigen Verfechter und Apologeten der Neoklassik oder des Neoliberalismus sehr wohl klug genug waren zu sagen, Leute, jetzt muss mal der Staat das Zepter ein bisschen in die Hand nehmen, weil wir haben es gerade verkackt. Also wir haben gerade Dinge in Sand gesetzt und da brauchen wir jetzt Hilfe. Und da ist der Staat eigentlich auch ideal dafür, soll er mal machen. Und soll mal die Risiken auf die breiten Schultern verteilen und wir nehmen dann sozusagen die Subventionen, um uns wieder zu berappeln. Danach ist einiges passiert, aber nicht ausreichend, um zu sagen, die nächste Krise wird uns nicht mehr auf kaltem Fuß erwischen. Jetzt haben wir wieder eine Krise und wieder ist der Ruf sehr laut geworden und gewesen zu sagen, oh, das ist jetzt aber eine Krise, da muss aber jetzt der Staat und der muss jetzt dafür sorgen, dass die Leute nicht abstürzen, dass es den Menschen halbwegs gut geht und wir können das nicht. Das wird vorbei sein, wenn Corona, also wird ja nie vorbei sein, aber wenn Corona so im Griff ist, sie dann wieder quasi aus den Löchern kommen können und sagen, so, aber jetzt mal zurück ins Körbchen, hab da fein gemacht und jetzt sind wir wieder dran. Ich denke, dass die Befürchtung wirklich groß ist und ich glaube, da steckt auch viel Wahrheit drin, dass es so kommen wird. Allerdings glaube ich auch, dass es schon eine Möglichkeit gibt, jetzt politisch zu handeln und nicht alles wieder sozusagen zurück auf Null zu drehen und zu sagen, wir haben es für euch gemacht und jetzt bekommt ihr alles wieder in die Hand.
Wir haben über die unsichtbare Hand des Staates gesprochen und als Einstieg und es gibt ja die sichtbare Hand des Staates. Es soll ja doch Bereiche geben, die zentrale Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, die eben nicht den Marktteilnehmern überlassen werden, sondern wo der Staat bewirtschaften muss. Was sind denn die zentralen Bereiche, die wir nicht dem Markt überlassen dürfen? Gesundheitswesen zum Beispiel?
Gesundheitswesen zum Beispiel, was aber nicht heißt, also aus meiner Sicht nicht heißen muss, dass Gesundheitswesen sich außerhalb von Marktwirtschaft bewegen kann in einem System, das auch dann immer noch Kapitalismus heißen wird. Also das wäre auch ein großer Irrtum, so wie es im Übrigen auch ein großer Irrtum ist, immer Marktwirtschaft mit Kapitalismus gleichzusetzen. Es gab ja in der Historie sehr interessante, leider immer nur sehr kurze Versuche und alle fürchterlichst gescheitert, auch in real existierenden Sozialismus eine ökonomische Versöhnung herzustellen zwischen Markthandeln und planwirtschaftlichem Handeln. Das ist aufgrund der Skepsis gegenüber Marktwirtschaft und aus ideologischen Gründen komplett gescheitert. Aber um zurückzukommen auf deine Frage, ja, es gäbe eine ganze Menge Bereiche, die tatsächlich also einem gesellschaftlichen Handeln unterworfen werden sollten und nicht einem rein kapitalorientierten. Da ist Gesundheitswesen eins, also eigentlich das komplette Infrastrukturgeschehen, also alle Infrastruktur, ohne die im Übrigen ja der Markt oder die private Wirtschaft überhaupt gar nichts tun könnte, ohne die bereitgestellte Infrastruktur durch staatliches und gesellschaftliches Handeln. Da könnte man viel zurückfahren, beziehungsweise wieder also auf einen Punkt bringen, wo man sagt, es wird Bereiche geben, die überlassen wir nicht mehr oder nicht wieder dem rein profitorientierten und gewinnorientierten Handeln, das nehmen wir selber in die Hand.
Du hast gesagt, Marktwirtschaft ist kein Kapitalismus. Man kann ja auch lesen in der aktuellen Oxy-Ausgabe, dass die Erkenntnis, mit der man schließen könnte, dass der Kapitalismus eben nicht in erster Linie Marktwirtschaft ist, sondern in der Zirkulation nur der produzierte Mehrwert realisiert wird und somit die Märkte und ihr Versagen für bedeutungslos halten. Der Kapitalismus, wenn man ihn ungezügelt machen lässt, da gelten die Gesetze des Marktes letztlich nicht.
Es ist ja auch interessant, dass auch das, was später erst subsumiert wurde, auch unter Markt, das ist ja nicht von Anfang an so gewesen, dass wir jetzt zum Beispiel von einem Arbeitsmarkt reden, also wo die lebendige Ware Arbeitskraft verkauft und gekauft wird, dann auch ausgebeutet, weil ansonsten würde sich ja Kapitalismus gar nicht realisieren. Es gibt ja Versuche, über eine Gesellschaftsordnung, auch eine ökonomische Ordnung nach dem Kapitalismus nachdenken, viele Dinge miteinander zu versöhnen, die im Marktgeschehen jetzt eindeutig einander gegenübergestellt sind und miteinander handeln. Zum Beispiel also Produzent und Verbraucher, Konsument und Produzent. Mhm. Ja. Da werden dann Begrifflichkeiten erfunden, auch aus einer Hilflosigkeit heraus, weil es immer einfacher ist, in die Vergangenheit zu gucken als in die Zukunft, wie zum Beispiel Prosument. Also eine Verschmelzung des Prozesses, bei dem heute im Kapitalismus Arbeit, lebendige Arbeit verkauft wird, ausgebeutet wird, daraus Mehrwert generiert wird, damit Waren auf den Markt gespült werden, die dann wiederum von Konsumenten gekauft. All diese Überlegungen sind noch sehr in den Kinderschuhen, weil man merkt schon an dieser Begrifflichkeit, dass man jetzt einfach nur zwei Substantive miteinander verschmelzen lässt, ja, Konsument und Produzent, dass das noch nicht die Lösung sein kann, sondern dass da weitergedacht werden muss, was wäre denn mit Markt, mit Märkten, mit Marktgeschehen in einer Gesellschaft außerhalb kapitalistischen Wirtschaftens. Da gibt es eben einfach auch tatsächlich noch nicht die Lösung. Und die Lösung kann ja auch nicht sein, zu sagen, wir vergesellschaften mal einfach alles und dann haben wir gar keine Märkte mehr. Also das wäre ja auch relativ schlicht und einfach gedacht und zu hinterfragen, ob das denn dann so ist, weil auch da müssen ja Produzierende mit Menschen zusammentreffen, die die Dienstleistung oder das Produkt haben wollen.
Das heißt, es wird wie auch immer ein Transformationsprozess und eine Entwicklung und kein Schnitt, wo dann Köpfe abgeschnitten werden und dann geht's mal dann irgendwie neu los, Revolution, sondern es wird immer ein Transformationsprozess sein, der komplex ist, der aber voraussetzt, wenn ich richtig verstehe, erstmal eine Öffnung des Geistes und sich erstmal zu öffnen für neue Gedanken und das Abstraktionsvermögen zu erhöhen. Das wäre schon mal ein Anfang, oder?
Das wäre ein Anfang, also die Mythisierung rauszunehmen und sich mit der Marktwirtschaft, dem Markt so zu beschäftigen, dass es ein von Menschen, also ein von Menschen gemachtes und ausgefülltes Konstrukt ist, das letztendlich also genauso fehlerbehaftet, krisenbehaftet ist, wie es eben die Menschen sind. Das wäre schon mal ein guter Schritt. Ein guter Schritt wäre natürlich auch diese Elende, was ja wirklich reine Ideologie ist, diese Dichotomie, also das Auseinanderfallen zu sagen, es gibt nur entweder Marktwirtschaft oder Planwirtschaft, was ja wirklich ein Bullshit ist. Also man fragt sich ja, wenn Unternehmen ihren Aktionären ein Gewinnversprechen machen und sagen, in den nächsten Jahren versprechen wir euch folgende Renditen, was ist denn das anders als Planwirtschaft? Die haben ja einen Plan dafür. Ja. Dass das da immer behauptet wird, das eine sei fürchterlich schrecklich und die Planwirtschaft und das andere sei das Tolle und beides zusammen ginge gar nicht. Die Marktwirtschaft enthalte gar keine Elemente von Planwirtschaft. Das ist zum Beispiel so ein Mythos. Also da wäre es auch in der ökonomischen Lehre tatsächlich an der Zeit, wenn man sich da mal wenn der Blick noch mehr geweitet würde und daraus auch neue Ideen und Lösungen entstehen.
In dieser Krise zeigt sich ja auch, dass Dinge, die vorher als unmachbar gelten, gesetzmäßig ausgeschlossen, dann jetzt gehen. Also fängt bei der Verschuldung an und hört auf bei möglicher Verstaatlichung oder anderen Dingen. Das heißt, diese Krise als Chance zu bezeichnen, halte ich zwar für zynisch, aber es ist zumindest mal eine Möglichkeit, Dinge aufzubrechen und neu zu denken.
Es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, wenn wir das mal zum Beispiel im Hinblick auf die andere große Krise, die ja nicht verschwunden ist, sondern real die Klimakrise nehmen und wo wir uns mal überlegen, wie viele Jahrzehnte es brauchte und offensichtlich immer noch braucht, dass gesammeltes Expertinnenwissen zu sagen, wir haben dieses Klimaproblem, so und so wird es kommen, in Abrede gestellt wurde, einfach weil es den ökonomischen Wünschen des Kapitals oder auch des Kapitalismus nicht entsprach, beziehungsweise ein völliges Umdenken erfordert hätte. Und jetzt haben wir eine Krise, die, wie gesagt, auch, also deren Erklärung auch auf Expertise beruht. Und wenn wir uns mal überlegen, wie schnell wir jetzt in der Lage und bereit waren, also das anzuerkennen, diese Expertise, und zu sagen, gut, da müssen wir handeln, und zwar sofort, und dann gehandelt haben, dann könnte das hoffnungsvoll stimmen, wenn in der nächsten Runde die Klimawissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kommen und sagen, würdet ihr euch bitte nochmal genau angucken, was wir euch eigentlich schon seit Jahrzehnten aufgeschrieben haben, und würdet ihr jetzt euch genauso schnell, wie ihr euch jetzt in der Lage gezeigt habt, auch in der Lage zeigen, da zu handeln, könnte eine Möglichkeit sein. Ich weiß nicht, wie wir beide gestrickt sind. Ich würde jetzt sagen, die Chancen, dass das so schnell und so gut läuft, finde ich jetzt nicht so hoch. Aber ich finde, dass sie da sind. Sehr wohl.
Sie sind da, und wir ist es auch noch die Frage, wer die Entscheidung trifft und wer sich wie einmischt. Dazu braucht es mal Öffnung des Geistes und Wissen und eine Diskussion vielleicht. Und die aktuelle Diskussion um das Thema Markt, die kann ja eröffnet werden, indem man Oxy liest. In der aktuellen Oxy-Ausgabe geht es natürlich nicht nur um den Markt, aber auch, das ist der Schwerpunkt. Das heißt, da geht es um die politische Ökonomie, die Globalgeschichte, Entkopplung von Finanzmärkten, durch dem relativ breit gewidmet bis hin zu der Markt und die Weiber, hast du einen Artikel geschrieben. Das ist eigentlich eine schöne Oxy-Ausgabe geworden, wie ich finde. Du auch?
Ich finde sie schön. Ich finde im Übrigen auch die Bebilderung schön. Das sage ich jetzt mal für die, die da vielleicht wirklich mal hingucken wollen. Und wir haben es tatsächlich sehr breit gefasst. Also zum Beispiel dieser Eintrag oder diese eine Seite über die Marktweiber. Eigentlich ein ganz positiv belegter Begriff oder auch negativ, je nachdem, wen man da so vor Augen hat, das Fischweib, das Marktweib, aber das ist schon eine tolle Spezies Mensch seit jeher in der Geschichte gewesen und bis heute geblieben, und insofern finde ich die Ausgabe schon sehr, ja, spannend.
Schön. Und streitbar auch, weil in der letzten Ausgabe, da hat, ich weiß gar nicht, wer es war, die Postwachstumsökonomie angeprangert und sagt, das funktioniert gar nicht. Kapitalismus mit Postwachstum geht nicht. Jetzt gibt es eine Erwiderung von Nico Pech, und das ist so eine Frage, ne? Warum man Marx heute vor einigen seiner Anhänger schützen muss, sagt er. Und er sagt, dass die Postwachstumsökonomie nicht nur eine Verzichtsideologie ist. Da liegt ja der Hase im Pfeffer, wie ich finde, weil mit reinem Postwachstum, wie ich es mir vorstelle, einfach weniger Wachstum, sind ja die Gesetze des Kapitalismus auch ausgehebelt. Das ist ein schöner Streit, und ein Streit ist mal ein Anfang von Veränderung, oder?
Das ist ein schöner Streit. Den ersten Artikel hat Heinz-Josef Bontrup geschrieben, ein doch sehr renommierter und kluger Ökonom, allerdings auch mit großer Wut im Bauch, wie man den Text anmerken konnte. Offensichtlich ist es auch ein bisschen so, dass diese Menschen, die sich auf unterschiedliche Art und Weise mit der Frage beschäftigen, ist der Kapitalismus an den Rand, also seiner Möglichkeiten gelangt, was kommt denn eigentlich danach, kommt was danach, auch untereinander sehr hart streiten, wie man den beiden Texten anmerkt.
Sogar emotional, das hat mich verwundert.
Sehr emotional, sehr emotional. Das ist aber, das wissen wir aber oft so, dass die da, wo möglicherweise sogar eine gute oder eine relativ große Nähe da ist, die Streits umso erbitterter werden. Das kennen wir aus der Linken ganz besonders, im weitesten Sinne Linken, dass da die Fetzen am meisten fliegen. Manchmal ist es ein bisschen schade, aber wir haben ein bisschen die Hoffnung, wir werden das in der nächsten Ausgabe auch fortsetzen mit einem weiteren Text, dass sich vielleicht über dieses großartige Medium Zeitung da doch auch Verknüpfungen finden lassen. Nicht nur Ablehnung.
Und diese Monatszeitung, das ist die Juni-Ausgabe, die ist jetzt dann ab den nächsten Tagen am Kiosk zu erwerben. In gedruckter Ausgabe, es gibt es natürlich auch digital im Netz unter oxy.blog. Katrin, jetzt haben wir gar nicht darüber gesprochen, wie es dir geht. Du bist ja auch zum Teil isoliert in deiner Arbeit. Wie gehst du ganz persönlich nochmal der Krise um? Schreibst du noch das Corona-Tagebuch?
Ich schreibe noch das Corona-Tagebuch. Ich bin immer noch weitestgehend im Homeoffice. Ich habe gerade die Möglichkeit, von meinem Arbeitszimmer aus dem Fenster heraus und vom Balkon herunter dem Kapitalismus dabei zuzugucken, wie großartig er eben auch als Leistungsgesellschaft ist. Mir schräg gegenüber wird eine alte DDR-Turnhalle abgerissen, ein Riesending, so eine Doppelturnhalle. Das macht ein einziger Mann mit einer großen Maschine. Und das seit Tagen. Ich beobachte das sehr gern, weil ich mich A frage, mein Gott, die wahre Arbeitskraft, die lebendige Arbeit, die da drin steckt, ist jetzt wirklich ein Ein-Mann-Betrieb, der so einen Riesenteil mit Hilfe einer Maschine, die sozusagen einmal als Anschaffung und dann als Abschreibung existiert, aber nun in dem Sinne ja nicht mehrwertschaffend ist, weil nur der Mann ist mehrwertschaffend. Und da kann ich mal zugucken, wohin eigentlich also auch an Errungenschaften und Möglichkeiten der Kapitalismus gekommen ist. Ich versuche mir immer vorzustellen, wie vor 30 Jahren diese Turnhalle abgerissen worden wäre. Und das kann ich in mein Corona-Tagebuch einfließen lassen.
Ja. Naja, dann bin ich mal gespannt, was du das nächste Mal in dein Corona-Tagebuch schreibst. Aber du hast ja gesagt, du willst es nicht veröffentlichen. Aber vielleicht ja doch mal sehen. Ich bedanke mich bei Katrin Gerloff. Sie ist Autorin, freie Journalistin und hat den Frontartikel im aktuellen Oxy geschrieben. Dir noch einen schönen Tag und vielen Dank.
Ich danke dir auch.